Wir haben am Anfang dieses Video vom Gottesdienst gesehen, wo nach dem ersten Schöpfungsbericht gezeigt wurde, wie Gott nach und nach in 7 Tagen die Welt geschaffen hat. Schöpfung, Glaube, Wissenschaft, wie passt das zusammen? Ich erinnere mich noch ganz gut, muss ich mal ein bisschen weiter weg machen, als Jugendlicher mitgefahren bin nach Norwegen auf eine Freizeit. Und während dieser Freizeit ging ein Jugendlicher zum Mitarbeiter und sagte, du, ich habe die Bibel am Anfang gelesen. Da gibt es 2 Schöpfungsberichte. Und dann kommt dieser Sündenfall und nach dem Sündenfall, der schlägt Kain dem Abel. Und er sagte, warum gibt es eigentlich 2 Schöpfungsberichte, die unterschiedlich sind, wo unterschiedlich berichtet wird, wie Gott die Welt gemacht hat. Und nach dem Sündenfall, als Kain den Abel erschlägt und Gott ihm dann ein Zeichen gibt, dass er nicht erschlagen werden kann, wo kommen dann eigentlich die Leute her? Eigentlich hätte doch nur Adam und Eva und Kain da sein dürfen. Wie passt das alles zusammen? Der Mitarbeiter hat keine Antwort darauf. Und mir war das vorher gar nicht aufgefallen, diese Problematik. Und diese Frage blieb irgendwie bis zum Studium am Johanneum für mich offen. War jetzt kein Grund, dass mir diese Frage den Glauben kaputt gemacht hat. Und doch hat sie mich nachdenklich gestimmt. Auf dieser Freizeit, wir waren in Norwegen unterwegs, wo man die Berge und die Landschaft und alles so gesehen hat, da war mir das eigentlich schon als Gottesbeweis genug, wo ich gedacht habe, das kann alles nicht aus Zufall entstanden sein. Und als Christen sagen wir ja auch, das ist kein Zufall. Die Entstehung dieser Welt, darin sehen wir Gottes Kreativität, sein Einfallsreichtum, seine Fantasie, mit der er alles so wunderbar gemacht hat. Die Naturwissenschaftler erklären uns, es braucht über 60 Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit auf diesem Planeten überhaupt Leben entstehen und Leben erhalten bleiben kann. Über 60 Dinge, das ist eigentlich ganz schön ungewöhnlich für einen Zufall. Die Wissenschaftler sagen, es gäbe kein Leben auf dieser Erde, wenn die Erdrotation nur ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer wäre. Wenn der Mond 2% näher weg oder 2% näher an uns dran wäre. Wenn die Sonneneinstrahlung sich auch nur um 2% verändern würde. Oder wenn die Schwerkraft stärker oder schwächer wäre, die Erdkruste dünner oder dicker, wenn der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre höher wäre. Alles Dinge, wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist kein Leben mehr möglich. Und doch hat Gott diese Welt in seiner Hand und sorgt dafür, dass diese Feinabstimmung so gut funktioniert, dass wir hier leben können, Dinge wachsen, dass die Natur einen Kreislauf hat. Und als Christen sagen wir, das ist kein Zufall. Wir glauben, dass diese Welt und auch jeder Einzelne von uns, der hier sitzt und der auf dieser Welt lebt, von Gott gewollt und geschaffen ist. Dein und mein Leben ist keine zufällige Erscheinung im Verlauf dieser Welt, sondern wir glauben, dass hinter all dem Gott steht, der alles auf wunderbare Art und Weise geschaffen hat. Und doch denken in unserer Gesellschaft ja viele, der Glaube an einen Schöpfergott, der ist doch längst begraben. Am Anfang stand der Urknall, die Evolution, der Schöpfergott ist doch ein Gedanke aus vergangenen Zeiten. Die Wissenschaft hat herausgefunden, so kann man es an verschiedenen Stellen ja nachlesen, dass sich das Universum am Anfang wohl in einem einzigen Materienball konzentriert hat. Der hatte eine unvorstellbare Intensität. In einem unglaublich kurzen Moment, nämlich in 10 hoch minus 30 Sekunden, hat sich die Energie explosionsartig ausgeweitet. 10 hoch minus 30 Sekunden, ein unglaublich kurzer Moment. Dann entstanden als erstes die Ursuppe aus Quarks, Gluonen und Leptonen und nach ungefähr einer weiteren 10.000stel Sekunden entstanden die Protonen, Neutronen und Elektronen. Dann dauert es eine Weile, bis die Schwerkraft zu wirken begann, was dann die Ausbreitung des Raumes bremste. Und nach circa 1 Milliarde Jahre entstanden Planeten, Sterne und das Sonnensystem. Dann hat es wieder gedauert, bis Organismen sich entwickelten. Einzeller, Fische, Meerestiere, Landtiere. Und irgendwann entstand der Mensch, der so unterschiedlich ist wie Olaf Scholz und Dieter Bohlen. Das ist die Geschichte dieser Welt, sagt die Naturwissenschaft. Und jetzt fragen manche, kann man bei diesem Wissen noch an einen Gott glauben, der spricht und etwas entsteht? Oder der formt und bastelt und baut und daraus etwas entsteht? Stellt man dann sein Gehirn auf Standby? An dieser Stelle kommt häufig meiner Meinung nach ein Missverständnis auf. Wir Christen reden, wenn es um die Schöpfung geht, in allererster Linie um das Wer hat es gemacht und das Warum. Und nicht um das Wie der Entstehung. Das sehen wir ja schon alleine daran, dass es zwei Schöpfungsberichte gibt, die bei dem Wie Gott stellt die Erde her, doch total unterschiedlich sind. Aber in beiden Schöpfungsberichten wird eindeutig gesagt, dass Gott die Erde erschaffen hat und dass er diese Welt gewollt und geformt hat und sie bis heute erhält. Und das bedeutet aber nicht, dass wir darauf festgelegt sind, wie Gott im Einzelnen diese Welt erschaffen hat. Die Schöpfungsberichte sind ja da schon unterschiedlich. Den Verfassern der Schöpfungsberichte geht es nach meiner Überzeugung demnach nicht um das Wie, sondern um das Warum und wer hat es gemacht. Deshalb muss man die Schöpfungsberichte nicht als einen naturwissenschaftlichen Bericht lesen. Die Verfasser hatten noch überhaupt keine Ahnung von Elektronen und Plutonen und wie die alle heißen. Und wir wissen auch heute, dass es ja verschiedene Arten von Texten gibt. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte und kein Tatsachenbericht. Oder ein Liebesbrief ist eine andere Gattung wie eine Rechnung, obwohl beides in der Regel mit der Post als Brief zugestellt wird. Um die Texte zu verstehen, muss ich verstehen, welche Aussage soll dieser Text machen. Nehmen wir mal ein Telefonbuch. An Telefonbuch habe ich eine bestimmte Erwartung. Wenn ich zum Beispiel für euch euren Namen jetzt nehmen würde und den Ort, wo ihr wohnt, dann hoffe ich, dass da dann die Telefonnummer beisteht. Und wenn es gut läuft, noch die Straße und die Hausnummer. Wenn ich aber keine Ahnung habe, was ein Telefonbuch ist, wenn ich jetzt von irgendeiner anderen Welt kommen würde und mir würde sagen jemand, ich brauche ein Telefonbuch, kannst du mir das geben, was steht da drin? Dann könnte man ja meinen, darin wird erklärt, wie ein Telefon zusammengebaut wird. Oder darin wird die Funktionsweise erklärt. Oder dass ich eine Anleitung darin finde, wie ich denn ein Telefongespräch zu führen habe. Und wenn ich heute irgendwo anrufe, dann melden sich manche mit Namen und andere sagen nur ja bitte. Und dann weiß man gar nicht, habe ich überhaupt richtig gewählt. Und bei der Bibel ist es genauso. Nur weil diese Texte Schöpfungsberichte heißen, wird nichts über den Herstellungsprozess gesagt. Die Bibel verfolgt eine andere Absicht. Das merkt man besonders dann, wenn man die Texte aus dem Umfeld daneben liegt. Auch die anderen Völker hatten ja Schöpfungsberichte. Die Babylonier, als Israel in Gefangenschaft waren, die hatten auch einen Schöpfungsbericht. Bei den Babyloniern entsteht die Welt durch einen Kampf zwischen mehreren Göttern. Ein Gott, Marduk, spricht etwas und es entsteht. Aber die Menschen sind demnach quasi aus einem Unfall hervorgegangen. Der erste Schöpfungsbericht, wo Gott spricht und es entsteht, ist die Antwort der Israeliten auf den viel älteren Schöpfungsbericht der Babylonier. Die beiden haben darin eine Übereinstimmung, dass ein Gott spricht und etwas entsteht. Aber wo ist jetzt überhaupt der Unterschied? Die biblischen Schöpfungsberichte sagen eben nicht, dass die Welt aus Zufall entstanden ist, sondern dass hinter dieser Welt der planende und der liebende Wille Gottes steht. Es geht darum, dass diese Welt eine bestimmte Ordnung hat. und dass es nicht zufällig entstanden ist. Es geht auch um das Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott, der zu uns eine Beziehung haben will. Es geht in den Schöpfungsberichten und in den Geschichten des Sündenfalls nicht um den naturwissenschaftlichen Verlaufsprotokoll, sondern um eine Erzählung als eine Abgrenzung zu den heidnischen Schöpfungsberichten. Und deswegen ist auch überhaupt kein Problem, dass es in dieser Welt Entwicklung gegeben hat und Prozesse, wo etwas entstanden ist. Wie sich das genau ereignet hat, das können Wissenschaftler viel besser erklären und selbst Leute, die irgendwie Biologie, Physik, Leistungskurs hatten als ich. Aber auch die Wissenschaftler sind sich nicht immer einig. Aber ich glaube, bin überzeugt davon, dass Gott jeden Einzelnen von uns, so wie er ist, geschaffen hat und gewollt hat. Dass er eines Tages gesagt hat, heute schaffe ich Andreas Bietz. Und dass er das bei jedem von uns einzelnen Menschen gesagt hat. Dass jeder von uns ein einzigartiger Mensch ist, den Gott gemacht hat. Und daneben weiß ich aber auch, ich bin das Produkt der Gene meiner Eltern. Ihre Erziehung hat Einfluss auf mich genommen. Die medizinischen Möglichkeiten unserer Zeit, soziale und kulturelle Einflüsse haben mich auf mich eingewirkt. Was bedeutet nun aber Fair Play in dieser Frage? Mit naturwissenschaftlichen Ansätzen bekommen wir dann ein Problem, wenn sie neben dem Wie auch erklären wollen, wer hat die Welt erschaffen und warum. Denn das kann die Naturwissenschaft nicht erklären. Man kann nicht beweisen, dass hinter all diesen Entwicklungen in dieser Welt nicht der planende und liebende Wille Gottes gesteckt hat. Genauso wenig kann ich aber auch beweisen, dass es anders ist. Wenn ein Naturwissenschaftler behauptet, er kann das beweisen, dann ist es ein Denkfehler, denn das Wie hat nichts mit dem Wer und Warum zu tun. Wenn ich erkläre, wie ein Organismus funktioniert und wie sich bestimmte Naturgesetze zueinander verhalten, dann habe ich noch keine Aussage, wer hat denn die Entscheidung darüber getroffen, warum so etwas funktioniert. Im Gegenteil, wenn man sich die großen Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts und von heute anschaut, dann trifft man überraschend viele, die sagen, gerade weil ich mich so intensiv mit der Entstehung der Welt beschäftigt habe, bin ich ins Staunen und Fragen gekommen. Die Frage nach dem Warum lässt sich nicht leicht beantworten und der Glaube an einen Schöpfergott ist ausgesprochen plausibel. Der Physiker Freeman Dyson hat gesagt, je intensiver ich das Universum und die Details seiner Architektur untersuchte, desto mehr Belege finde ich dafür, dass das Universum gewusst haben muss, dass wir kommen. Wie eben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass auf diesem Planeten überhaupt Leben entstehen kann, ist schon alleine ein Grund zum Staunen. Der englische Teilchenphysiker John Polkinghorne hat gesagt, wir leben in einer Welt, deren Existenz man entweder durch einen außerordentlichen Zufall erklären kann oder durch ein Viele-Welt-Modell der Quantenphysik oder durch einen Schöpfungsakt. Er persönlich hält den Schöpfungsakt für am wahrscheinlichsten und sagt, das ist eine Frage nach dem Wer, die Physik nur stellen kann. Beantworten kann sie sie aber nicht. Und diese Frage hat John Polkinghorne dazu veranlasst, mit 49 Jahren, nachdem er schon Physikprofessor war, nochmal Theologie zu studieren. Und es war für ihn überhaupt kein Widerspruch. Es ist überhaupt nicht dumm, an einen Schöpfergott zu glauben. Da ist man kein verwirrter Kopf, sondern ist ausgesprochen plausibel. Und das Beste dabei ist, unser Glaube bleibt ja dabei nicht stehen. Sondern den wir Gott nehmen, ist ja keine unpersönliche Energie, die eigentlich nur irgendwo besteht. Sondern Gott ist jemand, der eine unglaubliche Sehnsucht nach uns hat. Der eine Beziehung zu dir und zu mir möchte und dem etwas fehlt, wenn wir diese Beziehung zu ihm nicht suchen. Stellt euch mal vor, jetzt hier auf meiner Hand, da wären ein paar Ameisen. Mit Ameisen kennen wir uns ja hier in der Stadtmission gut aus. Und jetzt wären diese Ameisen auf meiner Hand und würden darüber diskutieren, ob es mich wirklich gibt. Die einen würden sagen, na klar gibt es den. Und die anderen sagen, warum sollte es den geben? Und jetzt will ich ihnen aber zeigen, dass ich sie liebe. Und sage zu ihnen, hallo, Aber die Ameisen hören nur ein Rauschen. Und wenn ich lauter brülle, werden sie wahrscheinlich taub und verstehen überhaupt nichts mehr. Also was muss ich machen? Ich muss mich klein machen und muss selber eine Ameise werden. Und jetzt merkt ihr, wo das Problem ist. Ich kann das nämlich nicht. So kann man auch sich die Sache mit Gott vorstellen. Obwohl er weiß, wie diese Welt ist, wie wir Menschen oft miteinander umgehen, ist er in diese Welt gekommen, um eine Beziehung zu uns aufzubauen und zu zeigen, wie er wirklich ist. Das ist Weihnachten, das ist auch wieder Staunen. Der Gott, der diese Welt erschaffen hat und der diese Welt erhält, kommt in diese Welt und stellt sich auf eine Stufe mit uns. Und Gott sagt uns damit, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, dann schaut auf diesen Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert. Wenn ihr wissen wollt, was ich über euch denke, dann hört zu, was er sagt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mit euch umgehe, dann schaut euch an, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das macht mir ein bisschen Angst, weil mit den Frommen ist er nicht so besonders gut umgegangen. Dass Gott die Welt geschaffen hat und Jesus selbst Mensch geworden ist, das lässt mich einfach nur staunen und dankbar werden. Und als Christ muss ich überhaupt nicht meinen Verstand ausschalten, sondern ich bin dazu sogar eingeladen, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu durchdenken. Und wie die Ameisen können wir eigentlich nur erahnen, dass es diesen Gott gibt, der sogar eine Beziehung zu uns haben will. Und da brauchen wir gar nicht über den Urknall oder die Geschichte des Universums nachzudenken. Denn Gott war nicht nur am Anfang bei der Erschaffung der Welt da und hält nicht nur diese Welt am Laufen, sondern er ist jeden Tag für uns da. Er sorgt dafür, dass diese Welt funktioniert. Und auch wenn wir jetzt merken, dass an verschiedenen Stellen in dieser Welt immer wieder auch Katastrophen gibt, so hat Gott doch alles in der Hand. Er lässt die Natur in ihrem wunderbaren Rhythmus, zum Beispiel die vielen Schönheiten, uns entdecken. Die Blätter blühen, sie verwelken, sie fallen ab und dann fangen sie wieder an zu blühen. Jede Jahreszeit hat ihre ganz eigene Besonderheit. Ein großes Gesamtkonstrukt, was Gott da am Laufen hält. Und wir stehen mittendrin, dürfen im Urlaub oder auch sonst diese Natur genießen. Und jede Sekunde, jedes Mal, wenn der Sekundenzeiger eine Sekunde weiter geht, ist es eine geschenkte Zeit, die Gott uns, jedem Einzelnen, gibt. Und so stehe ich einfach nur hier und staune. Staune über das, was Gott alles gemacht, geschaffen und uns damit auch geschenkt hat. Uns aber auch Verantwortung dafür übertragen hat. Und bei diesem Staunen will ich nicht stehen bleiben, sondern in Beziehung zu ihm leben, aus der Liebe heraus, die er uns schenkt, der Schöpfer der Welt und mit dem wir auch reden dürfen, und das möchte ich jetzt tun.